Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet unter www.citychurch.de.
Weißt du noch, auf welchem Produkt von BASF das Wort Chromdioxid stand und die Zahlen 60 oder 90? Das klingt nach giftigen Substanzen, aber wenn du in den 80ern aufgewachsen bist, dann erinnerst du dich an Kassetten, ich habe sie auf dem Fünferpack gekauft, und du glaubtest wie ich, dass Chromdioxid Super 2 ganz besonders Hammer-Klangqualität wiedergibt. Ich wusste nie, was Chromdioxid eigentlich da jetzt ist. Weißt du noch, was Bandsalat ist und dass man es nicht essen kann? Weißt du noch, wie es sich anhört, wenn man etwas zurückspult? Weißt du noch, dass es völlig normal war, dass eine Mutter eines Freundes so viele Kinder wie ging auf die Rückbank presste, manche noch in den Kofferraum setzte, um sie nach Hause zu fahren, und dass man das nicht unverantwortlich nannte, sondern hilfsbereit? Kein Mensch kam auf die Idee zu sagen, dass das irgendwie unverantwortlich sei. Anschnallen war natürlich überhaupt nicht zu denken. Weißt du noch dieses gute Gefühl, wenn du bei Donald Duck Büchern zu den bunten Seiten kamst? Also wenn die schwarz-weiße Seite vorbei war und es kam die bunte. Das war so bei Donald Duck Büchern. Weißt du noch, wie die Titelmelodie von Ein Colt für alle Fälle geht? Und warum ein Trio nur vier Fäuste hatte? Und erinnerst du dich an den Tag, als Ferris blau machte? So, das sind Erinnerungen an Kindheit, jedenfalls wenn man in den 80ern Kind war. Das ist jetzt natürlich meine Kindheit, die Zeit meiner Kindheit. Kürzlich bin ich mit meinen Töchtern nochmal durch den Ort gelaufen, an dem ich diese Kindheit verlebte, diese 80er. Und manche Stellen, auf die ich zeigte, die mir sehr vertraut waren, jedenfalls in meiner Erinnerung, waren kaum mehr zu erkennen. Teilweise hatte sie die Natur zurückerobert. Also als wären hier Jahrhunderte vergangen seit der Zeit, wo wir dort lebten. So, und mir wurde plötzlich klar, dass meine Zeit, von der ich da erzähle, aus der Perspektive meiner Töchter kaum zu unterscheiden sein muss von dem späten Mittelalter oder so. Also so zugewuchert, wie das da war. Erinnerung an die Kindheit. Manchmal kommen Geschichten aus unserer Kindheit von damals wieder ins Bewusstsein von heute. Meistens dann, wenn wir auf Leute treffen, die damals dabei waren, oder eben Orte besuchen, an denen sich das abspielte, oder irgendwie einen alten Gegenstand in der Kiste auf dem Speicher finden oder so. Weißt du noch? Das ist unser Thema heute. Weißt du noch? In der Mehrheit sind das schöne Erinnerungen. Also jedenfalls kann ich das so sagen. Irgendwie gehe ich nicht davon aus, dass das alles so schön war damals, aber irgendwie scheint mein Gedächtnis im Rückblick das damals in sentimentale Gefühle und Farben zu packen. Man sagt allerdings, dass sich unser Gehirn eigentlich die negativen Erfahrungen besser merkt. Besonders dauerhaft, besonders intensiv, sagt man, ist bestimmt auch wahr. Und ja, ich erinnere mich auch an ein paar, ich erzähle mal ein paar, die jetzt allerdings nicht so wahnsinnig schwerwiegend sind, aber die eher total nebensächlich sind, aber trotzdem weiß ich es noch so genau. Also ich erinnere mich zum Beispiel sehr, sehr realistisch an eine Nacht, in der ich 100 Meter vielleicht vom Nachbarshaus bis zu uns nach Hause laufen musste, etwa nachts um 12. Wir hatten vorher als Teenager in diesem Nachbarshaus, bei dem Mädchen, was da wohnte, oben im Kreis gesessen und uns so Spukgeschichten erzählt und vor allen Dingen auch so, ja, das habe ich tatsächlich gehört, das ist wirklich so gewesen. Ja, diese mysteriösen Dinge, die man so irgendwo lesen kann und sich so. Und ich weiß noch genau die Angst, die ich hatte, diese 100 Meter im Dunkeln nach Hause zurückzulegen. Ich wäre fast lieber da geblieben. Ich erinnere mich auch noch an ein negatives Erlebnis, ein winziges. Ich beim Aussteigen aus dem Auto vor der Sparkasse und ich werfe die Tür etwas schwungvoll auf, genau gegen eine alte Dame, so boom. Und sie fängt schrecklich an zu schimpfen. Und ich weiß noch sehr genau, wie elend ich mich fühlte. Und mein Vater saß hier neben mir und wusste auch nicht so richtig, was er machen sollte, denn sein Sohn hatte ja nun gerade Ja, heute denke ich, wie eklig kann man eigentlich einem Kind gegenüber sein von dieser alten Frau. Also ich wünsche ihr, dass sie einen bleibenden Hüftschaden von diesem Schlag zurück. Sie hätte das auf jeden Fall verdient. Ich erinnere mich daran, als ich einem Spielkameraden, da war ich vielleicht, ich weiß nicht mehr, ob ich noch im Kindergarten oder schon in der Grundschule war, jedenfalls ziemlich klein, als ich einem Spielkameraden einen kleinen Plastikschlüsselanhänger klaute in seinem Zimmer und meine Mutter mir nachher sagte, ich müsse den zurückgeben und wie unüberwindbar schrecklich dieser Gedanke war, mein Verbrechen jetzt vor diesem Jungen da zu offenbaren. Ich erinnere mich aber nicht mehr daran, wie ich das gemacht habe, aber dieses Gefühl. Also, ich erinnere mich an die negativen Dinge, ja, aber da sind eigentlich genauso viel Schöne, die in meiner Erinnerung sind, wenn ich an meine Kindheit denke. Ich denke an einen Urlaub im Tessin und der besteht in meiner Erinnerung nur daraus, dass ich mit meinem Vater auf der Terrasse sitze und wir malen. Ich war 7, das weiß ich ziemlich genau, weil, naja, egal. Und wir malen Vögel. Und mein Vater malt die Vögel so, dass sie aussehen wie echt. Und ich schneide sie aus und wir kleben sie an die Terrassentür. Weiß ich irgendwie noch. Und war irgendwie schön. Ich erinnere mich an das Nachbarsmädchen, das mich auf dem Schulweg in die erste Klasse, an den ersten Tagen nur, aber immerhin, an der Hand nahm, damit ich diesen schrecklichen Weg zu diesem schrecklichen Ort mich ohne meine Eltern traue. Ich erinnere mich daran, wie ich endlich einen gekauften Drachen bekam, also nicht so einen blöden, selbstgebastelten, wo die Eltern sich zwar den ganzen Nachmittag Zeit nehmen, aber das Ding fliegt natürlich nicht, sondern so einen wahrscheinlich ziemlich billigen, aber es war ein Adler drauf, das weiß ich noch, und die Schnur ging bis in die Wolken. Also, ich erinnere mich an genauso viele schöne wie unschöne Dinge. Leute, die sich auskennen, sagen, dass unsere frühesten Erinnerungen bis ins Alter von 3 bis 4 Jahren zurückgehen, nicht weiter zurück. Die Dinge, die da vorliegen und an die wir uns angeblich erinnern, wir selbst sind sehr überzeugt davon, wenn wir uns erinnern. Ich war 2 und ich weiß noch. Leute, die sich auskennen, sagen, ja, aber das ist Produkt unserer Fantasie. Das fußt auf den Dingen, die Großen uns erzählt haben oder Bilder, die wir sahen. Und unsere Fantasie baut Erinnerungen daraus. Man weiß auch, dass wir uns besser an Dinge aus unserer Kindheit erinnern, als unserer frühen Kindheit, wenn man damals mit uns darüber geredet hat. Also Eltern, die mit ihren Kindern über deren Erlebnisse reden, können so dazu beitragen, dass das Erlebte als Erinnerung bleibt oder eine größere Chance hat. Also ist ein kleiner Tipp an die Mamas und Papas unter euch. Sozusagen, dass dieser Satzanfang, weißt du noch, der sollte in euren Unterhaltungen mit Kindern öfter vorkommen. Man sagt auch, dass sich angeblich Europäer besser an ihre frühe Kindheit erinnern können als Asiaten oder dass das bei denen tendenziell ein bisschen später einsetzt, weil, man vermutet, weil Kinder in unseren Breiten irgendwie stärker als Individuum im Mittelpunkt stehen und man öfter über Vergangenheit redet. Also, unser Gehirn setzt aus unseren Erinnerungen sowas wie unsere Identität zusammen. Also wenn hier Neurowissenschaftler sind, dann würden sie diesen Satz von mir jetzt vielleicht sagen, naja, so ganz wissenschaftliche Bauernweisheit, ja? Aber so ungefähr stimmt es, glaube ich, schon. Wer du bist, wer du glaubst zu sein, weißt du aufgrund all der Geschichten, die dein Gedächtnis ständig zu so einer großen Erzählung zusammenbaut. Eine Erzählung über die Welt, wie die ist und wer du da drin bist und was das Leben so ausmacht. Du erlebst Dinge und dein Gehirn baut sie zu einer großen Erzählung zusammen. Wie so Puzzleteile, die sagen dir, wer du bist. Wenn du deine Erinnerung verlierst, weißt du nicht mehr, wer du bist. Und dabei nimmt sich das Gehirn anscheinend ziemlich viel künstlerische Freiheit. Es nimmt es mit der Wahrheit hier und da nicht so ganz genau. Manches, von dem du überzeugt bist, es war genau so, ist möglicherweise in Wirklichkeit eher eine Interpretation deines Gehirns über das, was da passierte. Das grobe Bild setzt dein Gehirn zusammen und manchmal schnitzt es auch ein bisschen und macht die Puzzleteile passend. Das ergeben Forschungen, die mit Leuten arbeiten, wo man das Ereignis nun mal halt sehr genau kennt. Zum Beispiel bei irgendwas, was passiert ist, und dann Zeugenaussagen. Ja? Und wenn man dann forscht, wie krass sich eigentlich die Erinnerungen an diese Sache unterscheiden. Das sieht man, da wo man das Ereignis genau weiß, die historischen Fakten hat, kann man das natürlich schön zeigen. Also unser Gehirn filtert, es sortiert aus, es schmeißt weg, es scheint auch manchmal zu komponieren. Und natürlich, es erinnert sich auch richtig hier und da. So, Und es macht Sinn, dass unser Gehirn das so macht. Es macht das nämlich so, weil das so Sinn macht. Weil es, das Gehirn, so Sinn macht, herstellt. Es erzählt dir deine Geschichte und das ist eine Geschichte, die Sinn macht. Und es wäre hinderlich, wenn wir uns alles exakt merken würden. Ich habe irgendwo gelesen, das ist jetzt alles so, was man so in einer Stunde googeln liest, ja? Also, wer bei euch, von euch besser Bescheid weiß, der darf mich gerne nachher noch ein bisschen belehren. Aber ich habe gelesen, unser Gehirn hätte theoretisch die Kapazität, sich alles zu merken, was wir so erlebt haben. Wir würden daran nur irre werden. So, es muss vereinfachen, damit deine Erzählung dir Identität gibt und damit du das zusammenkriegst, damit es Sinn macht, damit du weißt, wer du bist. Und dann ist Vergessen sozusagen nicht immer nur ein Makel, manchmal schon, aber manchmal auch ein Segen. Weißt du noch? So, ich möchte also heute, das war jetzt die lange Vorrede, fürs Erinnern werben. Fürs Erinnern, fürs sich bewusste Erinnern. Und dabei so ein bisschen bewusst mal unsere Kindheit in den Blick nehmen. Müsst ihr natürlich jetzt immer eure Kindheit so ein bisschen reindenken. Ich werde auch vor allen Dingen im letzten Teil Sachen sagen, die vor allem für Leute interessant sind, die Kinder haben. Ich hoffe, die anderen können trotzdem was davon mitnehmen. Oder vielleicht Leute, die in Zukunft Kinder haben werden. So, als Grundlage lese ich jetzt einen Text vor. Den werde ich nicht auslegen, sondern ihn eher so als Illustration nehmen. So auf ein paar Dinge da drin eingehen. Das ist ein Text, der für das jüdische Volk sehr grundlegend ist, sehr grundlegende Verse. Und damit sind sie indirekt für das Christentum auch wichtig, weil das Christentum ist nicht denkbar ohne seine Geschichte, die in dieser jüdischen Geschichte wurzelt. Ich lese jetzt 5. Mose 6. Die Verse habe ich mir gar nicht aufgeschrieben. Ich glaube, es ist von 1 bis 20, sage ich mal so grob. Der Kontext ist der Exodus, also dieser Auszug aus Ägypten, die Befreiung eines Sklavenvolkes, die lange Flucht und Reise durch die Wüste. Und jetzt ist der Zeitpunkt, wo das Volk sozusagen kurz vor dem Einzug in diese neue Heimat steht. Und Mose, der Anführer, empfängt da die 10 Gebote, die kennt ihr, ne? Und jetzt kommt das. Ich sage euch, das ist Mose, der hier spricht, euch jetzt die Gesetze und Rechtsbestimmungen, die der Herr, euer Gott, euch gegeben hat. Ihr sollt sie euch einprägen, damit ihr danach handelt, wenn ihr das Land in Besitz genommen habt, das ihr jetzt hinüberzieht. Nehmt den Herr, euren Gott, ernst und befolgt stets seine Anweisungen, die ich euch heute sage. Ihr und eure Kinder und die Kinder eurer Kinder, tut es ein Leben lang. Dann wird der Herr euch auch ein langes Leben schenken. Hört nun seine Gebote, Volk Israel, und befolge sie, damit es dir gut geht und du ein großes Volk wirst in dem Land, das von Milch und Honig überfließt, so wie der Herr, der Gott eurer Vorfahren, euch das versprochen hat. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr und sonst keiner. Darum liebt ihn von ganzem Herzen, mit ganzem Willen und mit aller Kraft. Behaltet die Gebote im Gedächtnis, die ich euch heute verkünde. Prägt sie euren Kindern ein. Und sagt sie euch immer wieder vor, zu Hause und auf Reisen, wenn ihr euch schlafen legt und wenn ihr erwacht. Bindet sie euch zur ständigen Erinnerung an den Arm und auf die Stirn. Schreibt sie auf die Türpfosten eurer Häuser und auf die Tore eurer Städte. Der Herr, euer Gott, bringt euch jetzt in das Land, das er euch zum Besitz geben will, wie er das euren Vorfahren Abraham, Isaak und Jakob geschworen hat. Ihr werdet dort große und schöne Städte vorfinden, die ihr nicht selbst gebaut habt. Und Häuser voll von Besitz, den ihr nicht selbst erworben habt. Brunnen, die ihr nicht gegraben und Weinberge und Olivenhaine, die ihr nicht angelegt habt. Wenn es euch dann gut geht und ihr euch satt essen könnt, dann gebt Acht, dass ihr den Herrn nicht vergesst, der euch aus Ägypten herausgeführt hat, wo ihr Sklaven gewesen seid. Wenn eure Kinder euch später fragen, wozu all diese Weisungen, Gebote und Rechtsbestimmungen gut sind, die ihr vom Herrn, eurem Gott, bekommen habt, dann gebt ihnen zur Antwort, als Sklaven mussten wir dem König von Ägypten dienen. Doch der Herr befreite uns mit seinem starken Arm. Wir haben mit eigenen Augen gesehen, wie er durch seine staunenerregenden Wundertaten Verderben über den Pharao und seine Familie und über alle Ägypter brachte. Uns aber hat er aus Ägypten herausgeführt und hierher gebracht, um uns das Land zu geben, das er unseren Vorfahren versprochen hatte. So, das war auszugsweise. Ich habe es eben nicht gesagt, ein paar Verse habe ich weggelassen. Ich werde da jetzt nicht im Einzelnen drauf eingehen. Wie gesagt, ich benutze das mehr so ein bisschen als Illustration. Diese Geschichte sozusagen dieses Volkes. Hier sind ja Menschen, eine Gruppe von Menschen, ein ganzes Volk, denen wird sozusagen geradezu eingebläut, erinnern sei wichtig. Erinnern sei wichtig. Prägt euch das ein, handelt danach, gebt es weiter. an die nächste Generation. Denn etwas Wichtiges droht sonst verloren zu gehen, wenn ihr aufhört, euch zu erinnern. Eine Art Erinnerungskultur. Und diese Worte prägen bis heute das jüdische Selbstverständnis dieses Volkes, die Identität. So, drei Dinge möchte ich sagen, die man davon lernen kann. Man kann wahrscheinlich 30 oder 300 oder was auch immer von diesem Text lernen, aber ich sage jetzt mal diese drei. Ich verkürze das stark. Das erste ist das, jetzt würde ich gerne weiterklicken. Ihr könnt es eigentlich sowieso nicht lesen. Gut. Es sind aber auch nur drei Sätze, die da stehen. Die kann man sich auch merken. Der erste heißt, weißt du noch, wo du herkommst? Weißt du noch, wo du herkommst? Hier wird betont, vergesst nicht, wo ihr herkommt. Erinnert euch, dass ihr Sklaven in Ägypten waren. Denkt daran, wie ihr eure Befreiung erlebt habt. Und erzählt es euren Kindern. Also hier stehen Menschen vor einer unbekannten neuen Zeit. So. Völlig unbekannt, aber verheißungsvoll, diese Zukunft. Und ihnen wird eingeprägt, diesen Leuten, die da vor einer neuen Zukunft stehen, geht nach vorn, aber beim nach vorne gehen erinnert euch. Erinnert euch, wo ihr herkommt. Ihr seid befreite Sklaven. Und denkt daran, dass ihr erlebt habt, dass Gott einer ist, der auf der Seite der Unterdrückten streitet und nicht auf der Seite der Unterdrücker. Also geht nach vorn, aber schaut zurück. Jemand hat mal gesagt, Glauben, das sei wie Rudern. Im Ruderboot sitzt man auch verkehrt rum. Ne? Also man schaut zurück, aber bewegt sich nach vorn. Aber das Vorne liegt hinter einem. Versteht ihr das? Man bewegt sich nach vorne, aber mit dem Blick zurück. So ähnlich sei Glauben. Auf das, was geschehen ist, schaut man und nimmt daher den Mut, um mutig zurück in die Zukunft zu gehen, sozusagen, zu rudern. Weißt du noch, wo du herkommst? Also, wenn du jetzt auf deine 20 Lebensjahre zurückschaust, oder 30 oder 40 oder 50 oder 60, wenn du da zurückschaust, welche wertvollen Geschichten solltest du nicht vergessen? Welche wertvollen, also gibt es ja auch andere, aber welche wertvollen Geschichten solltest du nicht vergessen? Lohnt sich es, das vielleicht nochmal zu reflektieren? Mir ist klar, dass jetzt, nur weil ich das hier so in den Raum werfe, dir die nicht gleich alle durch den Kopf jetzt gehen im Moment. Also vielleicht beim einen oder anderen, mir würde das nicht so gehen. Vielleicht müsste man sich mal hinsetzen und sich Zeit dafür nehmen. Was? Und zurückschauen. Vielleicht alte Fotoalben schauen, Tagebücher, wenn ihr welche geschrieben habt, mit alten Freunden reden, sich erinnern und überlegen, welche wertvollen Geschichten lohnen es eigentlich, dass man sagt, weißt du noch? Weißt du noch? Erinnerst du dich noch, wo du herkommst? Oder ein bisschen anders gedacht, mit dem Blick auf unsere Kindheit. Vielleicht sogar, tatsächlich unsere Kindheit. Ich rede jetzt von so 5- bis 10-Jährigen irgendwie. Gibt's vielleicht Dinge, die dir einstmals sehr wichtig waren? Aber sie sind ein bisschen verloren gegangen. Ich meine sowas wie Träume, die man als Kind hat. Talente, die man als Kind entdeckte oder die andere bei dir entdeckten. Dinge, die du gern gemacht hast. Wenn du die gemacht hast, dann fühltest du dich lebendig. Und manchmal haben die Großen gesagt, die haben das gelobt und haben gesagt, hey, aus dir wird nochmal ein... Aber du hast es eigentlich schon lange nicht mehr gemacht. Keine Ahnung. Gibt es solche Dinge, die es eigentlich wert wären zu denken, weißt du noch? Hier wird Leuten, die drauf und dran sind, in eine neue, abenteuerliche Zukunft zu gehen, ne? Auch eine schöne Zukunft, die wird ja da beschrieben, hey, ihr werdet da in Häusern sitzen und Weinberge und wunderbar. Hier wird denen gesagt, vergesst unter all dem nicht, wo ihr herkommt. Was hat bei uns, die meisten von euch sind Erwachsene, was hat bei uns der Erwachsenenalltag? Verantwortung, Sorgen, Erfolge, Krisen, wie auch immer, all dieses normale Zeug, was unseren Erwachsenenalltag so zuschüttet, auch die Möglichkeiten, die finanziellen, die man jetzt plötzlich so hat, die man früher mal nicht hatte, was ist da vielleicht verschütt gegangen unter all dem, unter dieser schönen Zukunft, die man jetzt genießt, wenn es so ist. Gestern erinnerte mich jemand an Pur, diese Band, also ein dunkles Kapitel meiner Geschichte, aber da dachte ich an dieses Lied, wo sind all die Indianer hin? Kennt ihr das? Ja. Wo sind all die Indianer hin? Wann verlor das große Ziel den Sinn? Also so dieses. Ich sage das oder ich frage das, weil ich glaube, dass unsere Kindheit hier und da vielleicht tatsächlich, dass wir sozusagen als Kinder manchmal näher dran waren an dem, wer wir sind und wer wir sein könnten, als wir es vielleicht hier und da heute sind. Das war nicht nur so eine unbeschwerte, aber relativ fürs Erwachsenenzeitalter unwichtige Zeit, sondern eine sehr wichtige. Vielleicht sind Kinder manchmal näher dran. Vielleicht würde es sich lohnen, mal sich zu erinnern, was waren eigentlich die Geschichten meiner Kindheit? Oder welche Geschichten trugen mich? Welche Geschichten, wenn ich jetzt mal wieder zurück zu dem Text gehe, trugen unsere Eltern und deren Eltern? Das ist eher ein ungewohnter, nicht sehr moderner Gedanke. Wir sind ja eher gewohnt, dass man eigentlich sich ständig neu erfindet und dass auf keinen Fall unsere Herkunft irgendwie festlegt, wer wir sind. Ne? Finde ich auch gut, zu dem Gedanken komme ich auch gleich. Aber ich dachte, vorher versuche ich das mal so als ein bisschen fremden Gedanken mit reinzubringen. Vielleicht sind da wertvolle Geschichten in deiner Vergangenheit, die fast in Vergessenheit geraten sind. Nicht ganz, sonst würdest du dich ja nicht erinnern. Die es wert wären, nochmal erzählt zu werden und gehört zu werden. Weißt du noch, wo du herkommst? So. Aber ja, das ist jetzt der zweite Punkt. Mir ist völlig bewusst, dass es auch Geschichten gibt in unserer Kindheit, manchmal in unserer Teenagerzeit oder noch später auch sowieso, die sollten nicht weitergetragen werden. Sachen, die wir von uns glaubten oder andere über uns glaubten oder Sachen, die wir überhaupt glaubten, die trügerisch waren. Sätze, die man uns einbläuten, die wir besser nicht gehört hätten. Darum ist das jetzt mein zweiter Punkt, den man noch weniger gut lesen kann. Weißt du noch, dass man nicht bleiben muss, wo man war oder wo man herkommt? Weißt du nicht, dass man nicht da bleiben muss, wo man herkommt? Die Betonung in dem Text ist ja nicht, denkt daran, dass ihr Sklaven wart. Also das steckt auch drin, deswegen habe ich es jetzt auch als ersten Punkt genannt. Aber die Betonung ist ja eigentlich, vergesst nicht, dass Gott euch da rausgeholt hat. Das sollen sie ja nicht vergessen. Ja, erinnert euch, wo ihr herkommt. Das macht dankbar. Das bewahrt vielleicht auch vor Überheblichkeit anderen gegenüber, die in so einer Situation stecken oder so. Aber prägt euch ein, dass ihr einst keine Zukunft hattet und jetzt habt ihr eine. Dass ihr einst in Gefangenschaft waren, jetzt seid ihr frei. Dass ihr einst verschleppt wart, jetzt seid ihr zu Hause. Also da gibt es Dinge zu erinnern, die sich geändert haben und in der Änderung liegt der Wert. Unser Gehirn baut, habe ich ja vorhin versucht zu sagen, aus unseren Erinnerungen unsere Identität. Und ich habe auch gesagt, es geht manchmal sehr selektiv vor. Und manchmal ist das sehr ungesund. Manchmal merkt es sich Episoden und spielt sie uns immer wieder vor, in unserem Kopf so, wie so Tonbänder oder MP3s für die Jüngeren, die das nicht verdient haben, diese Geschichten abgespielt zu werden. Manchmal ist das nur ein Satz, den jemand zu uns sagte. Kürzlich habe ich mich mal gefragt, ich kenne so einen Satz, ich habe mich gefragt, könnte es sein, dass ich diesen Satz vielleicht nur ein einziges Mal gehört habe und ihn in meiner Erinnerung trotzdem man ihn ständig zu mir sagte? Ich weiß es nicht mehr. Also so ein Satz, der wie so ein Echo bis heute in deinem Kopf ist. Sätze, die behaupten zu wissen, wer du bist, die dich festlegen, ohne dass du noch hinterfragst, ob sie wohl wissen oder ob sie wohl recht haben. Ich sag mal so ein paar Sätze. Oder, nee, ich sag die Sätze nicht, aber ich umschreibe sie. Diese Sätze wissen teilweise, was du nicht kannst. Das wissen sie sehr genau. Oder sie wissen, dass du schuld bist. Sie wissen, dass du nicht so interessant bist. Bisschen bedeutungslos so. In einer Gruppe von Menschen sagt dir dieser Satz, deine Geschichte ist nicht so interessant. Sie wissen auch, es ist bei jedem bei uns ein bisschen anders, ne? Aber sie wissen manchmal, dass wir kein Glück haben werden. Sie wissen, dass wir es nicht schaffen. Sie wissen, dass das, wie wir sind, andere nervt. Und mancher hat sich das so lange selbst gesagt, dass er glaubt, der Satz hat recht. So, dieses Volk hier hat gelernt und soll sich merken, man hat euch gesagt, dass ihr Sklaven seid und dass andere über euer Leben bestimmen. Und das ist nicht wahr. Ihr habt das gelernt, das ist nicht wahr. Ihr musstet diesen Satz überschreiben. Überspulen, also zurückspulen und drüber, auf Rec drücken. Gott sagt zu manchem Satz, den du über dich glaubst, ich weiß natürlich nicht zu welchem, ne? Aber er sagt zu manchen unserer Sätze, ist nicht wahr. Es ist nicht wahr. Ich erzähle mal eine kleine Geschichte. Ein Kind fällt seinen Eltern auf, weil es später als andere sprechen lernt. Also die große Schwester, die hatte viel früher schon gesprochen, Worte gebildet, Sätze und so. Als es älter wird und sprechen kann, fehlen ihm oft ganz seltsam Worte. Also es hat einfach einen viel kleineren Wortschatz. Es sagt zum Beispiel, Mama, ich möchte das anziehen, was keine Beine und keine Arme hat und was man immer anzieht, wenn man schwimmen geht. Weil Badeanzug fällt ihr nicht ein. Kennt sie nicht. So, die Eltern machen sich natürlich so Sorgen und versuchen sie zu fördern, wie sie können. Sie schicken sie in einen Kindergarten für Spracherziehung. Das Kind hat dann in der Schule, es ist ein Mädchen, Probleme. Es kann zum Beispiel einfach nicht erkennen, wo der Unterschied zwischen einem Fragezeichen und einem S ist. Und dann machen manche Sätze keinen Sinn. Oder zwischen einem E und einer 3. Man überlegt, die Eltern überlegen, ob die Kleine auf die Sonderschule gehen sollte. Grundschule verlässt und auf die Sonderschule. Das Kind möchte aber auf die Realschule eigentlich dann später, weil da ist auch, jetzt weiß ich nicht, ob ein oder mehrere Freundinnen hingegangen. Ne? Da möchte sie unbedingt hin, sie möchte das schaffen. Von ihrem Notendurchschnitt würde sie Hauptschule gerade so hinkriegen. Die Eltern fördern sie, wo sie können. Oft werden nachmittags Worte gelernt und immer wieder gelernt. Finanziell ist das sogar ein Kraftakt, weil es die Förderung kostet. Aber irgendwie sehen sie, dass dieses Mädchen zu mehr fähig ist. Und es gibt Freunde, die den Eltern sagen, schick das Kind nicht auf die Hauptschule. Obwohl die Eltern damit gar keine Schwierigkeiten hätten jetzt so. Sie wollen dem Kind keinen Druck machen. Aber irgendwie, heute sitzt sie an ihrer Doktorarbeit. Und für ihr Studium hat sie ein Stipendium bekommen. Und das ist auch so eine Art Förderung, ne? Aber die bekommt man nicht, wenn man unterdurchschnittlich begabt ist. So, und sie sagt, wenn man sie fragt, wie ist das gewesen? Dann sagt sie, naja, ich habe gelernt, sehr fleißig zu arbeiten. Es fällt mir heute noch nicht in den Schoß. Und da gab es Menschen, die haben sich von meinen Schwächen nicht beirren lassen. Könnt mal raten, wer das ist. Viele von euch kennen sie, gehört zur City Church. Sie sagt auch, man kann nicht alles im Leben schaffen. Das ist Unsinn. Aber du bist auch nicht der oder die, die deine Stimmung, deine Stimmen oder Erfahrungen dir dauernd sagen, wer du bist. Beziehungsweise man kann lernen, anderes über sich zu erfahren und zu lernen und zu sagen und zu glauben. Weißt du noch, dass man nicht bleiben muss, wo man ist? Weißt du noch diese Geschichten in deinem Leben jetzt, wo jemand dich sah und dass dich jemand sah, gab dir Kraft, einen Weg zu gehen, einen neuen Weg, einen anderen Weg. Weißt du sogar noch die Geschichten, wo dieser jemand Gott war, der dich sah, der in dein Leben trat und dir sagte, du solltest anfangen, etwas Neues über dich und über mich zu glauben. Der dich fragte, willst du hier raus? Hast du Lust auf Freiheit? Ich habe deine Not gesehen. Dieses Volk hier in dem Text soll das niemals vergessen, dass es so jemanden gibt, der es gesehen hat und rausgeholt. Also, das war das Zweite. Weißt du noch, dass man nicht bleiben muss, wo man herkommt? Und jetzt das Dritte. Und das richtet sich jetzt an Eltern. Also, als Eltern habt ihr jetzt oder vielleicht irgendwann mal, wenn ihr dann mal Kinder haben werdet, die großartige Chance, Geschichten mitzuprägen, die das Leben eurer Kinder prägen werden. Und als Großeltern kommt die Chance vielleicht nochmal wieder. Weiß ich noch nicht so richtig. Ich hoffe. Oder wenn ihr mit Kindern arbeitet, Pädagogen seid, Lehrer seid, oder im Kinderabenteuer mitmacht oder mit den Preteens arbeitet oder so. Ich weiß, es gibt ein paar von euch, die wird das vielleicht so jetzt nie betreffen oder betrifft sie schon länger nicht mehr. Ich hoffe, ihr könnt trotzdem was jetzt noch in dem letzten Punkt mitnehmen. Meine Frage ist nämlich, was lernen unsere Kinder von uns? Wie prägen wir sie? Mit welchen Geschichten? Ich weiß, wir haben da so etwa 10, 15 Jahre lang Zeit, ne? Dann sind es ja keine Kinder mehr. Und ich weiß, wir machen in diesen 10, 15 Jahren Tausende von Fehlern. Also, wir sagen doofe Sachen, wir reagieren genauso, wie wir uns tausendmal vorgenommen haben, nicht zu reagieren. Wir verlieren die Nerven, wir sind auch nur Menschen, wir Eltern. Und in uns haben sich nicht nur die guten Geschichten, also von unseren Eltern und deren Eltern, sondern halt auch irgendwie die blöden Geschichten, irgendwie haben sich so Reste davon auch ja, in uns abgelagert. Also Reste davon, von den doofen Geschichten unserer Vorfahren, ja, die vergurken vielleicht immer noch so ein bisschen unser Leben und die Dinge, die wir erlebt haben. Also, ich will am Anfang sagen, das ist okay. Wir sind nur Menschen. Das ist sogar so, wenn wir echt Glück hatten. Also ich kann das von meinen Eltern sagen, manchmal hören sie diesen Podcast, deswegen sage ich das jetzt. dass ich echt Glück hatte, mit meinen Eltern und dass sie vieles richtig gemacht haben. Trotzdem natürlich, weil Eltern nur Menschen sind und ich auch, so machen wir nicht alles richtig. Aber manches können wir schon auch richtig machen. Also uns davon entmutigen lassen und sagen, naja, wie ich bin, was soll's. Nee, wir können hier und da auch lernen, andere Geschichten zu erzählen. Und jetzt will ich da noch ein paar Punkte zu sagen. Das erste wäre, welche Geschichte erzählen wir über Gott und damit indirekt auch über unser Kind oder unsere Kinder? Wer sie sind und wer Gott ist. Welche Geschichte erzählen wir da? Man könnte diesen Text ja hier so verstehen, und so wird er auch oft verstanden, und überhaupt so wird die ganze Bibel oft verstanden, dass es bei, ich sage jetzt mal, religiöser oder in diesem Fall christlicher jetzt Erziehung, ja, vor allem darum gehe, dass Kinder irgendwie werden. So, ich sage mal ein altes Wort, so gottgefällig. Und das ist meistens ziemlich ähnlich wie elterngefällig. Gebote halten, ethische Werte lernen, übernehmen, überhaupt ein Mensch werden, der Gott lieben wird. So. Die großen Leute erwarten und hoffen das von den Kleinen, dass sie so werden. So und so. Haben wir so Vorstellungen. Und ich gebe zu, das steckt ja auch im Text. Ne? Also dieses lehrt sie, alles zu halten, Gebote kommt davor und so. Man muss sich halt entscheiden, wie man mit solchen Texten umgeht. Ob man die Story dahinter liest, wo man den Wert in diesen Texten liest, ob man diese Texte einordnet in die ganze Geschichte, die Bibel so sagt. Wenn du nur einzelne rausziehst, kannst du zu ganz fürchterlicher Erziehung kommen. Wenn jemand sagt, biblische Erziehung, dann zucke ich schon eher zusammen und denke, oh, was genau meinst du? Das kann auch was ganz Schlimmes sein. Also, aber vergessen wird, je nachdem, dann eigentlich, was in diesem Text hier grundsätzlich über Gott gesagt wird. Und das würde ich gerne zu einer guten Geschichte machen, die wir unseren Kindern weitergeben. Nämlich, Gott ist auf der Seite der Schwachen. Das ist das, was dieses Volk hier erlebt hat. Gott ist auf der Seite der Schwachen, der Kleinen, der Machtlosen. Und zwar, weil die das wert sind. Was sagt das über Kinder? Gott, könnte unsere Geschichte sein, Gott, das ist der immer auf deiner Seite ist. Leider tendiert die christliche Erziehung unbewusst dazu zu sagen, Gott, das ist der immer auf meiner Seite ist und deswegen solltest du mir gehorchen. Wenn du auf meiner Seite bist, bist du auch auf Gottes Seite. Denn wir haben ja so Ideen, wie so ein gutes Kind wäre. Pro-Tipp an alle Eltern hier, hört euch mal die aktuelle Serie von worthaus.org zum Thema Kindererziehung an. Bisher sind das 8 Vorträge, die da hochgeladen sind. Manche sind echt lang, auch manche ein bisschen trocken. Das sind alles, glaube ich, Professoren, die da sprechen, egal. Manche sind sehr lebendig. Alle sind, im Moment wüsste ich nichts Besseres, was man sich anhören sollte über Pädagogik, wenn man seine Kinder mit dem Blick auf Gott irgendwie ins Leben schicken will. Worthaus.org ist eine Internetseite, findet ihr. Und da sagt einer der Referenten, ich weiß nicht mehr genau welcher, der sagt zum Thema Gottesbild, er habe seiner Tochter mal gesagt, wenn wir beide, du und ich, Streit haben, kannst du sicher sein, dass Gott immer auf deiner Seite ist. Das ist gesunde Pädagogik. Das ist ein gesundes Gottesbild. Das Kind weiß, im Konflikt mit meinen Eltern ist Gott immer auf meiner Seite. Ich sehe schon das Risiko, was man da denkt. Oder soll ich das meinem Kind sagen, ja? Ist klar. Aber das ist ein gesundes Gottesbild. Diesem Gott kannst du vertrauen. Dem kannst du sogar vertrauen, wenn wir beide ein Problem haben. Dem kannst du Sachen anvertrauen, für die du dich schämst, und der wird dich nicht verraten. Gott ist einer, der verrät. Der verrät Leute nicht. Der verrät Kinder nicht. Gott ist der einen hört, wenn man in Not ist. Gott ist der dich sieht. Christliche Erziehung macht aus diesem Gott ist, der dich sieht. Manchmal, oft machen wir das ja unbewusst, ne? Aber halt leider oft, der sieht alles. Wenn ich dich nicht sehe, dann sieht Gott dich. Deswegen schau, was du tust, ne? So, ich weiß nicht, ob wir so unsere Kinder erziehen, aber das liegt natürlich nahe bei diesem Gott sieht, ja? Dabei erzählt diese Geschichte eigentlich, dass Gott einer ist, der Menschen in Not sieht und ihren Wert sieht und sich erbarmt. Wenn unsere Kinder mit dieser Erzählung über Gott ins Leben gingen, wenn das ihre Identität tief prägen würde, wenn diese Erzählung so lauten würde, du bist von Gott gesehen und nicht übersehen und er liebt, was er sieht Und du bist deshalb unendlich wertvoll. Er findet dich, wie er dich sieht, unendlich wertvoll. Menschen mit Fehlern sind wertvoll, von Gott gesehen. Das wäre eine gesunde Geschichte. Toll wäre natürlich, wenn wir das nicht nur erzählen, sondern wenn wir selbst so leben würden, dass sie an uns Großen erleben, wie das ist, wenn man gesehen wird und geliebt wird und wertvoll ist. Kinder würden dann, oder fangen wir mit Säuglingen an, die würden dann zum Beispiel erleben, ich versuche das mal praktisch zu machen, wenn ich schreie, kommt jemand, immer, verlässlich. Ich weiß, jedenfalls als ich Säugling hatte, da gab es auch dieses Nein, man muss sie schreien lassen, dass sie aufhören oder irgend sowas, ja. Ich glaube, das ist Bullshit. Also, ist es nicht sinnvoller, dass ein Kind lernt, es gibt etwas in dieser Welt, ein Säugling, ja, der noch gar nichts versteht, es gibt etwas, was verlässlich ist. Wenn ich schreie, kommt jemand. Also, wenn ich Hilfe brauche, kommt jemand. Verlässlich, nicht nur manchmal. Man kann sich auf etwas in dieser Welt verlassen. Das könnte prägend sein. Kinder, kleine Kinder würden vielleicht erleben, bei Mama und Papa bin ich sicher, es gibt einen sicheren Ort auf dieser Welt und der ist einfach immer da, wo Mama und Papa sind. Die sind zuverlässig immer auf meiner Seite. Ich bin unendlich wertvoll, einfach nur, weil ich da bin. Und zwar unabhängig davon, wie ich mich gerade verhalte. Mir ist schon klar, wie schwierig das ist, als Eltern das so zu machen. Ja. Als Teenager könnten sie erleben, ey, die mögen mich trotzdem. Das war's schon. Welches Gottesbild vermitteln wir indirekt? Das zweite wäre, ganz einfach, erzählt einander mehr. Also hier wird ja gesagt, erinnert euch, morgens, abends, ja, wenn ihr auf Reisen seid, erinnert euch. Also ganz praktisch, am Tisch, am Bett, was haben Kinder erlebt? Mit ihnen darüber reden. Habe ich am Anfang gesagt, schöne Erlebnisse würden dann vielleicht anhaltende Erlebnisse und negative Erlebnisse, die erlebt man dann nicht allein. Man verarbeitet sie. Ich glaube, über Erlebnisse, über die man geredet hat, sind ein Stückchen schon verarbeitet. Das könnte also einfach so eine praktische Auswirkung dieser Predigt sein, wenn ihr Eltern seid. Einfach mehr mit den Kindern reden. Öfter fragen, weißt du noch? Das dritte, letzte. Hier stehen ja diese Leute vor so einer neuen, völlig neuen Zukunft, einem neuen Land, weil sie befreit wurden. Das dritte ist, Gott möchte für dich und dein Kind, die Kinder da, Freiheit. Erzähl deinem Kind Geschichten, also ich meine jetzt mit Geschichten erzählen, diese große Geschichte, ja, erzähl Geschichten, die es freilassen in die Zukunft. Du kennst diese Zukunft nämlich gar nicht. Also die wissen da auch nicht über dieses Land, wo sie da reinziehen. Du weißt nicht, in was für eine Zukunft dein Kind geht. Du wirst sogar über große Zeiträume der Zukunft deines Kindes nicht mehr dabei sein. Du wirst die Welt, in der dein Kind erwachsen sein wird, das ist hart, aber du wirst diese Welt tendenziell nicht mehr verstehen. Ist ja wahrscheinlich so, ne? In manchen Diskussionen über die neuen Medien zum Beispiel mit meinen Kindern oder Teenagern, dann sah ich in den Augen meiner Kinder plötzlich diesen Blick, den ich selber gegenüber meinen Eltern hatte, wenn ich dachte, sie meinen es gut, aber sie verstehen es jetzt einfach nicht. Sie leben einfach in einer anderen Welt. Und ich kann den Wert sehen, dass sie das so, ihre Sorgen sich, aber manchmal habe ich diesen Blick gesehen und heute bin ich erwachsen und weiß immer noch, ja, ich hatte auch recht, ne? Also meine Kinder werden erwachsen sein und sie werden Recht behalten haben in manchen Dingen. Weil sie die Welt, manches in der Welt und je mehr besser verstehen als ich. Ist hart für Eltern, ich weiß. Also Gott, man könnte jetzt von dem Text her vielleicht sagen, höre Israel, der Herr ist einer, der Herr allein, ja. Gott wird mit deinem Kind in die Zukunft gehen, nicht du. Du ein Stückchen natürlich, ist schon klar, aber vor allem ist es Gott. Und dein Kind wird, also das erste kann man ganz sicher sein, Gott wird mit deinem Kind in die Zukunft gehen, ganz sicher. Vielleicht wird dein Kind mit Gott seinen Weg in die Zukunft suchen und finden. Aber wahrscheinlich ganz sicher nicht mit dir. Also tendenziell immer weniger mit dir. Und es wird diese Welt anders sehen, als du es jetzt tust. Und in einigen Dingen wird es völlig anderer Meinung sein. Und es wird Wege nehmen, wo du sagtest, da soll man nicht abbiegen. Und es macht es. Und es wird gut sein. Also nicht, dass der Weg immer richtig ist, aber es wird gut sein, dass dein Kind das tut. Also das wäre ich jetzt in die Freiheit entlassen. Können wir, das ist jetzt der Anspruch, weil wir selber erleben, oder wenn wir selber erleben, dass Gott unsere Freiheit will, unsere Kinder freilassen. Also innerlich, irgendwann dann auch äußerlich und dann, wenn wir es äußerlich tun, vor allem auch dann innerlich. Ihnen unsere Geschichten mitgeben, die sind wertvoll, was wir gelernt haben, aber sie freilassen, ihre eigenen zu schreiben. Weil wir sicher sind, sozusagen, dass Gott sie nicht aus den Augen verlieren wird. Ich komme zum Schluss. In dieser Worthausreihe ist auch ein Lebensbericht über den polnischen Kinderarzt und Pädagogen Janusz Korczak. Thorsten hat hier kürzlich mal ganz enthusiastisch davon erzählt. Lohnt sich tatsächlich, diese Geschichte mal anzuhören. Dieser Mann führte ein Waisenhaus in Warschau zur Zeit des Zweiten Weltkrieges. Und was an diesem Mann besonders ist, ist seine unbedingte, fast radikale Wertschätzung des Kindes. Das ist schon berührend. Eine seiner Grundregeln, er nannte das Kinderrechte, ist, ein Kind hat ein Recht darauf, so zu sein, wie es ist. Ein Kind hat ein Recht darauf, so zu sein, wie es ist. Er war Jude, er war kein Christ, er war, glaube ich, auch kein gläubiger Jude. Aber seine Geschichte verkörpert eigentlich eine göttliche Geschichte. Die göttliche Geschichte. Das, was unsere Kinder mitkriegen sollten. Da ist der unbedingte Wert jedes noch so schwierigen und unvollkommenen Menschen. Also diesem Waisenhaus, diese Straßenkinder, das war sicher nicht einfach. Er verkörperte fast geradezu eine Ehrfurcht vor dem Kind in seinem Wert. Und das Zweite, diese unbedingte Liebe, das Kind niemals im Stich zu lassen. Er wandert am Ende mit seinen Kindern aus dem Warschauer Ghetto ziemlich direkt in die Gaskammer. Obwohl er selbst sich retten könnte, weil er ein bekannter Kinderbuchautor war und auch Nazi-Kinder ihn liebten. Er hätte die Chance gehabt, selber nicht mitzugehen. Geht er mit diesen Kindern bis in die Gaskammer. Diese Geschichte müssten unsere Kinder über Gott wissen. Und das ist indirekt etwas, was sie dann über sich selbst wissen. Der schätzt dich unheimlich wert und er bleibt an deiner Seite, egal was kommt.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.